Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Ein Fest hätten sie werden sollen, in eine Katastrophe sind sie gemündet. Die Olympischen Spiele 1972 in München. Zahlreiche Fragen rund um das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft sind bis heute offen. Ein Dokumentartheaterabend von Regine Dura und Hans-Werner Krösinger macht sich ab heute in München auf die Spurensuche. Und beide sind gleich bei uns im Gespräch.
Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung. Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach. Dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 5. September bei der Gedenkfeier für die Ermordeten der Olympischen Spiele 1972 in München. Fröhliche, weltoffene Spiele hätten es damals werden sollen, die ersten in einem neuen Deutschland. Doch es kam sehr anders. 11 israelische Sportler wurden von einem palästinensischen Terrorkommando als Geiseln genommen und starben letztlich im olympischen Dorf und später bei einer katastrophal gescheiterten Befreiungsaktion der deutschen Polizei am Flugplatz Fürstenfeldbruck. Aber man fand, die Spiele müssen weitergehen. So heißt auch ein Dokumentartheaterabend, der heute am Münchner Residenztheater Premiere hat. Und entwickelt haben ihn die wohl wichtigsten Vertreter des dokumentarischen Theaters im deutschsprachigen Raum, Regine Dura und Hans-Werner Krösinger. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Herr Krösinger, ich würde vielleicht mal bei Ihnen anfangen. Sie sind 1962 geboren, waren also 10 Jahre alt, als die Olympischen Spiele in München stattfanden. Haben Sie an diese Spiele und vor allem an diesen 5. September noch irgendwelche direkten Erinnerungen?
Ja, relativ konkret. Also meine Eltern waren sehr, sehr sportbegeistert und für ein Kind ist ja toll, wenn es dann zusammen mit den Eltern Fernsehen gucken darf. Das heißt, wir haben relativ viel Sport geguckt, noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Erst zur WM gab es einen Farbfernseher. Das war natürlich toll, die kam von der Arbeit, man saß da und guckte und auf einmal waren da Bilder, die man nicht so richtig zuordnen konnte und wo meine Eltern dann auch sagten, wir gucken das jetzt nicht weiter, das gucken wir jetzt nicht.
In so einem Gedenkjahr wie diesem jetzt, 50 Jahre später, da häufen sich ja in aller Regel auch diesmal die Dokumentarfilme, die Buchveröffentlichungen, die Bilder, die Sie gerade erwähnt haben, die haben viele durch die mediale Vermittlung vor Augen. Was hat Sie beide denn jetzt trotz dieser, gerade in diesem Jahr so heiß laufenden Erinnerungsmaschine dazu bewogen, sich Olympia 72 auf der Theaterbühne nochmal vorzunehmen?
Es ist ja immer so, einerseits gibt es diese oberflächliche Erinnerung an das Ereignis, und das Zweite ist aber, was ist da wirklich passiert? Und die dritte Frage, die sich dann daran anschließt, ist, was weiß man darüber? Wie ist davon berichtet worden? Wie hat sich das abgelagert in der Bundesrepublik? Und was erzählt das über Deutschland? Was erzählt der Umgang mit den Geschehnissen über das Deutschland, was danach war? Und das erzählt sich ja bis heute. Weil Sie haben ja am Anfang diesen O-Ton von Frank-Walter Steinmeier gehabt. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis das Land bereit war, sich damit auseinanderzusetzen.
Ein zentraler Punkt für uns war natürlich auch die Frage, welche Perspektiven sind nicht so bekannt? Und da wir natürlich eine DDR-Perspektive haben, die da zu erzählen wäre, haben wir auch dort geschaut im Stasi-Archiv und haben uns dafür entschieden, dass wir mit diesem Material auch arbeiten und einfach sehen und uns das anschauen, wie eben zum einen dieses Politikum der Spiele für die neue Bundesrepublik, die sich auch anstrengte, nichts zu zeigen, was an 1936 auch nur in irgendeinem Punkt erinnern würde, uns dann die DDR anzuschauen und zu fragen, wie ist die DDR da aufgetreten, was war das Interesse, denn natürlich waren die Spiele ein Politikum, eben nicht nur im Sinne dessen, dass man sich da darstellen wollte als das neue Deutschland oder die neue Bundesrepublik, sondern es war natürlich auch eine Bühne für den Kalten Krieg. Und das ist das, was wir auch an diesem Abend versuchen zu erzählen.
Deutschland war ja noch sehr anders besetzt, was Regine gerade gesagt hat, diese Marketingmaßnahme der Bundesrepublik. Das sollte es ja sein. Es sollte ja das neue strahlende Deutschland vermittelt werden. Und was uns daran interessiert hat, war, wie sah denn die Realität aus?
Ja, wie sah denn die Realität tatsächlich aus? Also ich finde gerade diese Verbindung auch zur DDR, das ist ja auch eine, die in der Aufarbeitung der ganzen Geschehnisse, glaube ich, kaum vorgekommen ist bislang.
Ja, das ist schon interessant, wenn man sieht, wie die DDR natürlich auch versucht hat, das neue, bessere Deutschland zu sein. Es gab sozusagen diese beiden Deutschlands, die DDR und die Bundesrepublik, und beide versuchten, ein bestimmtes Bild nach vorne zu schicken. Im Sinne des Medaillenspiegels lag die DDR natürlich ganz weit vorne und hat sozusagen diesen sportlichen Wettkampf gewonnen.
Also Regine hat im Stasi-Unterlagenarchiv hat sie einen Bericht gefunden von drei Journalisten, die als inoffizielle Mitarbeiter der Stasi vor Ort waren. Und interessanterweise sind die natürlich sofort ins DDR-Quartier gegangen, was direkt gegenüber vom israelischen Quartier war. Das heißt, man hat ein Protokoll, was minutiös den Ablauf beschreibt, wie aus der Sicht der DDR-Journalisten das Agieren der deutschen Behörden wahrgenommen wurde. Und das natürlich auch immer unter der Perspektive, was tut der Klassenfeind, wie agiert er?
Das heißt, hatte man auf Seiten der DDR eine realistischere Einschätzung der Lage zu diesem Zeitpunkt?
Na, vor allen Dingen eine sehr minutiöse, denn die waren ab 6 Uhr auf dem Gelände des Olympischen Dorfes und haben tatsächlich minutiös nachgewiesen bis 22.20 Uhr, was alles auch schiefgelaufen ist. Also die haben beobachtet, die haben einen Bericht an das Ministerium für Staatssicherheit verfasst und in diesem Bericht wird eben wirklich ganz minutiös jedes Detail geschildert, das schief ging oder das mit Fragen behaftet war und das, ja.
Die sind wirklich 20 Meter vom Geschehen entfernt. Also wie die Vertreter der deutschen Sicherheitsbehörden auftauchen, wie Genscher auftaucht, wie Tröger auftaucht, was da passiert, wie verhandelt wird, wie die Terroristen sich im Zimmer verhalten. Die haben einen direkten Einblick auf das, was sich da vor ihnen abspielt.
Sie haben es jetzt gesagt, die Spiele waren schon zum Zeitpunkt ihres Stattfindens ein riesiges Politikum. Das vielleicht noch größere Politikum entstand dann aber eigentlich nach der Katastrophe des 5. September, nämlich dass es 50 Jahre gebraucht hat, bis sich ein deutsches Staatsoberhaupt für das Versagen der westdeutschen Behörden entschuldigt hat. Haben Sie irgendeine Idee davon bekommen, warum sich Deutschland mit dem Eingeständnis dieser Schuld so schwer getan hat?
Naja, wenn Sie sich vorstellen, wir haben eine Marketingkampagne, das neue Deutschland, das strahlende Deutschland, das heitere Deutschland, das funktioniert alles großartig. Dann kommt das und dann werden Israelis, Juden auf deutschem Boden getötet. Und auf einmal ist die ganze deutsche Geschichte wieder da. Also auf einmal ist 36 wieder so präsent, wie man es eben sich nicht vorstellen konnte. Und man hat einfach das Versagen der Sicherheitsbehörden. Also es gab keinen ausreichenden Schutz. Das Agieren an dem Tag war absolut dilettantisch. Regina hat einen Bericht von diesem Mossad-General, der anwesend war in Fürstenfeldbruck.
Der hat, glaube ich, die ganze Aktion vom Fluglotsenplatz aus beobachtet, wenn ich das richtig weiß. Ja?
Genau, und er hat auch einen nüchternen, aber nicht unemotionalen Bericht verfasst vom Versagen, und zwar von Anfang bis Ende dieses Einsatzes, in den er nicht eingeweiht war. Aber nochmal zurück zu Ihrem Punkt. Es gibt da eine Sache, die auch interessant ist. Wir haben ein Dokument gefunden, in dem der Polizeipräsident Schreiber 11 Tage bevor die drei Attentäter, die ja hier in Deutschland einsaßen, die drei überlebenden Attentäter, über eine Flugzeugentführung, ich sag jetzt mal scheinbar, freigepresst worden sind. Und in diesem Dokument legt Schreiber offen, dass es bereits Ausweisungsverfügungen für diese drei Terroristen gab. Also die Behörden wussten vor dieser Flugzeugentführung davon. Und ich glaube, es gibt vieles, was eben in den Akten, die über diese 50 Jahre hinweg bis heute nicht offengelegt wurden, was einen Einblick auch in die Interessenslage der damaligen Bundesrepublik geben kann, bis heute, der eben offensichtlich so konfliktreich ist und so, soll ich sagen.
Also es gibt am nächsten Tag, am 6. September, gibt es in Bonn im Bundeskanzleramt, gibt es eine Sitzung, wo sofort die Generallinie der deutschen Behörden festgelegt wird. Also Brandt und Genscher verständigen sich auf keinen Fall kein Schuldeingeständnis. Und man denkt darüber nach, Entschädigungszahlungen, die aber auf keinen Fall als Entschädigungszahlung benannt werden dürfen. Und man will sich auf keinen Fall außenpolitisch beschädigen. Man will das Verhältnis zu Israel nicht beschädigen. Und ohne die Angehörigen, also ohne die Anke Spitzer und die Witwe von Rummer, hätte es diese Aufarbeitung nicht gegeben. Also die Angehörigen sind schamlos belogen worden. Also Genscher als Außenminister ist dann 6 Jahre später in Tel Aviv. Anke Spitzer will ihn sprechen. Er sagt, er hat keine Zeit. Nee, geht nicht, auf gar keinen Fall. Sie sagt, sie trifft ihn um 4 Uhr morgens, um 5 Uhr morgens, um 6 Uhr morgens und wenn es nur für ein paar Minuten sind. Also er muss sie treffen. Sie fragt nach Dokumenten, weil die Angehörigen keine Dokumente bekommen. Und
er sagt, es gibt keine. Mhm. Tatsächlich eine schamlose Lüge. Denn ja, später gibt es einen der ersten Whistleblower hier im Staatsarchiv in Bayern. Und der hat den Angehörigen Akten zugespielt. Und über diese Akten wurde dann der Prozess, der eingestellt wurde, irgendwann wegen Verjährung, erst möglich. Es gibt meterweise Akten. Es gibt Akten, die nicht offengelegt werden. Es gibt Akten, die verschwunden sind. Es gibt Kisten, die leer sind. Es gibt zugenähte Akten. Wir haben uns mit einem Journalisten unterhalten, der sich sehr lange damit beschäftigt hat. Und der sagte, da sitzt man im Archiv und hat eine Akte vor sich, von der man sich Aufschluss erhofft. Und diese Akte ist zugenäht. Also da sind die Seiten, über den Seiten liegt ein transparentes Papier, das etwas größer ist als das Papier unten drunter. Und die Seiten sind miteinander vernäht. Und das finde ich ein Bild für das, was passiert ist in der Bundesrepublik.
Wir haben an der Trauerfeier teilgenommen in Fürstenfeldbruck. Das war im Prinzip die letzte Chance der Angehörigen, also ihre Interessen durchzusetzen. Und die Interessen sind halt Aufarbeitung der Geschehnisse, Freigebung der Akten. Die Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, was da wirklich passiert ist. Und der Staat hat eine Verantwortung dafür. Und die Angehörigen haben quasi die Bundesrepublik dazu gezwungen, Farbe zu bekennen.
Ja. Sie haben die Aktenberge erwähnt, die dieses Ereignis hinterlassen hat. Sie sind beide natürlich bekannt dafür, dass Sie akribischst recherchieren für Ihre Projekte. Ich glaube, der Abend am Residenztheater ist jetzt so auf ungefähr 90 Minuten angesetzt. Da muss man zwangsläufig wahnsinnig kondensieren, stelle ich mir vor. Was wird man auf der Bühne sehen?
Das stimmt, das ist das Schwierigste und das Traurigste. Man hat dieses ganze wie viel wunderbare Material, da muss man sich von Sachen trennen. Aber Regine hat ja den Text entwickelt und das Wichtige an diesem Text ist, dass der Spuren legt in verschiedene Richtungen. Das heißt, worum es uns ging, was wir festgestellt haben, auch wenn wir mit jüngeren Leuten reden, die wissen zwar, dass da irgendwas war, 72, aber die wissen nicht genau was. Das heißt, der Abend muss verschiedene Funktionen erfüllen. Der Abend erzählt zuerst mal diese Situation in München, die Freude, die Vorbereitung, die Euphorie. Dann erzählt er den Einsatz. Den Einsatz, der völlig schief läuft. Und danach erzählt er das. Und das schlimmere Versagen, finde ich, was danach passiert ist. Und was danach passiert ist, erzählt er bis ins Heute rein. Erzählt er quasi bis zum 5. September 2022.
Was für uns wichtig war, war eben nicht nur Dokumente auf die Bühne zu bringen, sondern auch Stimmen zu Gehör zu bringen, die das erlebt haben. Also wir haben mit Menschen in Israel gesprochen, die das aus ihrer Perspektive erzählten. Wir haben mit jüdischen Münchnern gesprochen, die ihre Erinnerungen erzählt haben, mit Menschen, die in der Bundeswehr waren, mit einem Polizisten. Über den Abend hinweg gibt es unterschiedliche Einblicke in persönliche Erinnerungen an diese Olympischen Spiele, an diese tragischen Ereignisse. Also es changiert zwischen diesen Dokumenten, die zum Teil wirklich einen fast unerträglichen Einblick geben in die bürokratische Seite der Entschädigungsfrage, die schon am 10.09. aus Israel beantwortet wurde von dem deutschen Botschafter in Israel, bis hin eben zu den sehr persönlichen Geschichten, Narben, Traumata, die es hinterlassen hat bei vielen Menschen.
Geschichten, die nicht auserzählt sind, Forderungen, die wahrscheinlich auch immer weiter bestehen werden, auch über diesen Theaterabend hinaus. Die Spiele müssen weitergehen. München 1972. Heute Abend ist Premiere am Münchner Residenztheater. Und ich sprach mit den RegisseurInnen des Abends, Regine Durer und Hans-Werner Krösinger. Herzlichen Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Während der Corona-Lockdowns, da gingen die Theater mit großem Aufwand auf Sendung. Streams und Digitaltheater zum Schauen und zum Mitmachen. Das Digitale war der Rettungsanker in einer ansonsten theaterlosen Zeit. Und mindestens einen echten Hit hat das Online-Theater tatsächlich hervorgebracht. Werther Live, der Regisseurin Cosmea Spelliken. Ein Homeoffice- und Multiscreen-Theater über jugendliche Liebe, sehr frei nach Goethe, das tausende Menschen im Stream verfolgten. Am Staatstheater Nürnberg arbeitet Cosmea Spelliken jetzt für ihre neue Produktion Odysseus Live erstmals auch auf der analogen Bühne und somit für ein Publikum im Saal. Dem Digitalen bleibt sie aber trotzdem treu, wie Gerd Brendel für uns berichtet.
Bitte begrüßen Sie mit mir mit einem donnernden Applaus, ja? Den von Athene Geliebten, ja? Den Sohn des Laertes, den König von Ithaka. Bitte begrüßen Sie mit mir Odysseus!
Odysseus, der Held der Odyssee, ist wieder da. Nach 10 Jahren Irrfahrt wieder zu Hause in Ithaka angekommen. Die Regisseurin Cosmea Spelliken holt ihn auf die Bühne des Staatstheaters Nürnberg und vor die Kamera. Odysseus, der Listenreiche, der Abenteurer, der Held. Warum ausgerechnet ihn?
In den heutigen Medien, habe ich das Gefühl, geht es immer schneller und immer mehr auch darum, ein Statement zu treffen und zu sagen, ja, das ist ein Held, das ist kein Held.
Antwortet Spelliken im Zoom-Interview zwischen den Proben.
Und weil Odysseus für mich ein sehr, sehr, sehr heutiger Held ist, weil er extrem ambivalent und sehr vielfältig ist und sich nicht so gut in irgendwelche Kategorien von gut oder böse oder richtig oder falsch einordnen lässt.
Der selbst mit einer List dazu bewegt wird, sich am Krieg zu beteiligen und am Ende seinen Mord an Hektors und Andromaches Kind, dem einzigen noch lebenden Mitglied der königlichen Familie Trojas, rechtfertigt.
Dann geht der Krieg wieder von vorne los, wenn dieses Kind erwachsen ist. Und wenn ihr das hier konsequent beenden wollt, dann muss dieses Kind sterben.
Spelliken erzählt die Geschichte ihres Antihelden, der so zerrissen ist wie die großen Romanhelden der Moderne, von Döblins Franz Biberkopf bis Werner Herzogs Fitzcarraldo, aber in der Welt von Twitter und Instagram mit ihrer schnelllebigen Beurteilungs- und Verurteilungskultur keinen Shitstorm überleben würde als Talkshow.
Sie haben heute die Gelegenheit, live als erstes Odysseus im Fernsehen zu sehen nach 10 Jahren. Ich glaube, das ist mal schon ein großer Applaus für Odysseus. Aber wisst ihr, auch die Königsfamilie, ja, Penelope, Telemachos werden da sein. Und endlich können wir ihm die Frage stellen, warum, Odysseus, warum hat es so lange gedauert? Was war denn los? Ich meine, wenn du mit der Bahn gefahren wärst, ja, wäre klar gewesen, ne? Hätten wir auch noch mal 10 Jahre gewartet, ne? Oder der Schiffscomputer, was war mit dem? Hatte der einen Trojaner? Naja, gut, ja. Es ist live hier heute, also es kann schon mal sein, dass ein Gag nicht so zündet, also bitte verzeihen Sie mir das.
Amadeus Köhli gibt den plappernden und sich gelegentlich verplappernden Talkmaster zwischen Vera am Mittag und Markus Lanz. Und die Frage nach der Reisedauer ist erst der Anfang, verspricht Spelligen.
War das mit Troja überhaupt sinnvoll, mit dem ganzen Krieg? Hattet ihr im Krieg vielleicht auch ein bisschen gute Zeiten? Warum hast du so lange auf irgendwelchen Inseln gesessen mit irgendwelchen Nymphen, während hier auf Ithaka eigentlich ja, die Kacke am Dampfen war, um es mal gelinde auszudrücken?
Die Antworten stehen nicht im Stücke Text, aber...
Es gibt aber ein klares Gerüst für den Abend. Das heißt, es ist schon dramaturgisch aufgebaut. Also im ersten Teil werden diese Themen behandelt, im zweiten Teil diese, im dritten diese, im vierten gibt es dann natürlich auch eine Eskalation. Es muss ja auch einen narrativen Bogen haben.
Dass die Geschichten der Talkshow-Gäste mehr oder weniger bekannt sind, die des Odysseus, seiner Frau Penelope, der per Zoom zugeschalteten olympischen Götter und Göttinnen oder die seines Sohns Telemachos, ist dabei egal.
War und bin mein ganzes Leben lang sehr stolz gewesen, dieser Sohn sein zu dürfen. Also ich, und es war auch omnipräsent. Also ich weiß, dass wir in den großen Pausen in der Schule eigentlich immer Trojakrieg gespielt haben. Und natürlich habe ich immer Odysseus gespielt. Da gab es dann irgendwann auch die Rüstung, glaube ich, noch,
genau,
die Mentor mir geschenkt hat.
Das muss nicht langweilen. Denn auch das Publikum der realen Talkshows ist mit den Biografien der prominenten Gäste mehr oder weniger vertraut. Die Kunst des Talkmasters oder der Talkmasterin besteht ja genau darin, den Zuschauern einen Blick hinter die öffentliche Person ihres Gastes zu gewähren. Egal, ob sich Meghan bei Oprah Winfrey über die Queen beklagt oder Odysseus über die Rache Poseidons.
Und ich wusste in diesem Moment, hier werden wir Geschichte schreiben.
Bei Odysseus.live wird das Publikum den Geständnissen des Odysseus-Clans vor Ort im Theater und online im Livestream beiwohnen und zwei unterschiedliche Shows erleben.
Wenn ich im Theater sitze, bin ich A, Teil der Show, und außerdem kann man sich vor Ort natürlich entscheiden, wen beobachte ich gerade. Wenn man sich die Dinge von zu Hause am Laptop anschaut, sieht man natürlich das, was die Talkshow einem zeigen möchte. Das, was die Kamera auch inszeniert durch die Blickführung.
Die Talkshow inszeniert Realität als Wortgefecht, als entlarvendes Bekenntnis. Genauso wie das Theater und die Live-Übertragung. Und wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne in Nürnberg und vor der Kamera gut sind, entlarven sie die Wirklichkeit. Die Talkshows behaupten, als großes Spiel.
Ja, und dieses Spiel, das gibt's zu sehen bei Odysseus Live von Cosmea Spelligen vor Ort am Staatstheater Nürnberg, aber eben auch von zu Hause aus im Stream, in jedem Fall ab 29. September.
Die geniale Stelle.
Constanze Becker zählt zu den profiliertesten Theaterschauspielerinnen Deutschlands, arbeitet vorwiegend am Berliner Ensemble, und ihre geniale Stelle im Theater, die machte ganz viel mit ganz einfachen Mitteln.
Meine geniale Stelle ist ein Moment aus einer Inszenierung von Armin Petras vor vielen, vielen Jahren. Zerbombt von Sarah Kane, wo Hilke Altofrone ein auf der Straße, glaube ich, gefundenes Baby füttert. Sie hat eine durchsichtige Plastiktüte mit so etwas trübem Wasser, was dieses Kind darstellt. Und sie füllt oben aus einer Plastikflasche Wasser in diese Tüte. Und diese Tüte hat ein Loch. Und es rinnt Wasser aus und sie wird immer verzweifelter und gießt Wasser nach. Und ich habe selten so geweint im Theater, weil es ein so unglaublich anrührendes Bild und ein so verzweifeltes Bild war. Und es war gleichzeitig so beglückend, weil das nur das Theater kann.
Constanze Becker über Zerbombt von Sarah Kane in der Regie von Armin Petras. Ihre geniale Stelle. Und das war's für diese Woche von Rang 1.